Coming invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und in dieser Folge sprechen Lara und ich mit der Zeichnerin und UI-Designerin Polygula, die dieses Jahr als Ausstellerin dabei ist und ihr erstes eigenes Comic mitbringt. Und wenn ich so auf den Kalender schaue, dann ist heute Freitag, der 6. Mai. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Comic Invasion Satellitenwoche angefangen hat. Heute geht's los mit Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Heute geht's direkt los mit 3 Ausstellungen, mit 3 Vernissagen heute Abend. Da gibt es die Art Horse Ausstellung in der Berlin School for Comics and Illustration. Es gibt die Ausstellung der Jugendkunstschule und eine kleine Retrospektive von Clayton Jr. in der Galerie Kungerkiez. Damit geht's heute los, aber dann gibt es jeden Tag Comic Events in der Stadt. Ein paar will ich jetzt hier mal kurz erwähnen. Morgen am Samstag gibt es das Grauen der Kleinstadt. Jan Blum stellt seinen Comic vor und liest ihn in Auszügen auch vor. Mit dabei als Gesprächspartner Moritz Hürtgen, Chefredakteur der Titanic. Außerdem morgen am Samstag Bingrid, eine Comiclesung und Live-Comedy-Show von Ingrid Wenzel im Comedy-Café. Im Babylon-Kino gibt es die Queer Movie Night mit der Filmvorführung No Straight Lines, der die Geschichte von 5 rauflustigen und bahnbrechenden Cartoonistinnen erzählt. Die Comics über die AIDS-Krise, ihr Coming Out, die gleichgeschlechtliche Ehe sowie Themen wie Race, Gender und Behinderung gemacht haben. Der Film läuft am Donnerstag um 21 Uhr im Babylon-Kino in Kreuzberg. Am Montag gibt es den Renate-Stammtisch mit Mentorin Uli Lust diesmal. Wie immer beim Stammtisch, bitte meldet euch an, dass ihr kommt. Das gleiche gilt auch für die Workshops während der Satellitenwoche, aber auch während dem Hauptfestival. Da schreibt ihr bitte kurz hin, dass ihr kommen wollt. Und am nächsten Freitag gibt es auch noch den Comic-Flohmarkt in der Renate-Comic-Bibliothek. Und vom Mittwoch bis Montag, dem 16. Mai, gibt es die Ausstellung Lovebot. Das ist eine AI-Porn-Comic-Ausstellung. Im Vetomat in Friedrichshain und an diesem Ort wird auch am 14. Mai, am ersten Festivaltag, unsere Comic Invasion Party steigen. Wenn ihr also nach dem Festivalbesuch noch Lust habt, mit uns anzustoßen und über Comics oder die Comic Invasion oder was auch immer zu plaudern, dann kommt vorbei am 14. Mai abends ins Vetomat in Friedrichshain. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, erstmal alles Wichtige gesagt, was gerade ansteht. Satellitenwoche startet heute am Freitag. Das komplette Programm findet ihr auf comicinvasion.de. Das ganze Festivalprogramm für den 14. und 15. im Museum findet ihr natürlich auch auf unserer Website. Und ganz wichtig, wenn ihr ins Museum kommt am Festivalwochenende, am 14. und 15., dann müsst ihr euch dafür anmelden. Der Besuch ist natürlich wieder kostenlos, aber wegen Corona und so weiter. Ihr wisst schon, ihr müsst euch anmelden, ihr müsst euch einen Zeitslot buchen. 4 Stunden habt ihr dann Zeit. Kleiner Geheimtipp, ihr könnt auch mehrere Slots buchen. Also dann, wir sehen uns in der Satellitenwoche bei der ein oder anderen Veranstaltung oder spätestens dann beim Hauptfestival am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, zu Polygula. Hallo Melissa.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr mich da habt.
Schön, dass du bei uns bist und dir die Zeit nimmst. Gerade jetzt in einer stressigen Zeit, kurz vor Deadlines und allen anderen Dingen, die vielleicht auf eine Künstlerin so hineinprasseln, finden wir es immer schön, wenn die Leute sich Zeit nehmen für unseren kleinen Podcast.
Ach, ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch großer Fan vom Podcast, also es ist eine Ehre für mich dabei zu sein.
Oh. Ja, du bist Ausstellerin auf der Comic Invasion. Bist du das erste Mal dabei oder warst du schon mal da?
Ich bin Comic Invasion-Gängerin seit 2017, glaube ich. Ich war bisher aber noch keine Ausstellerin. Hm. Ja, ich war damals noch da, als es in der Urban Spree war. Und ich hatte mich dann auch 2020, glaube ich, oder 2019, Ende 2019 hatte ich mich dann für einen Tisch beworben und dann kam halt Corona. Mm. Und dann ist das Ganze so ein bisschen ins Wasser gefallen und hat es dann am Ende dann gar nicht mehr gemacht. Und jetzt hatte ich die Chance wieder gesehen und mich dann nachts um 1 rangesetzt und mich einfach mal beworben. Mhm. Und nun sind wir hier.
Bist du nervös?
Ich bin unglaublich nervös, weil ich ja auch dann erneut die sagen wir mal, Terms and Conditions gelesen habe und einer der Voraussetzungen ist ja auch, ein Comic zu haben Und ich hatte mich natürlich zuerst beworben und dann gedacht, ja gut, welchen Comic möchtest du denn ausstellen? Und ja, man hat dann immer so ein ganzes Backlog an Ideen und ich habe auch kleine Comic-Panels, die ich schon gemacht habe. Aber ich dachte, ja komm, sieh das jetzt einfach mal als Ruf des Universums und mach mal eine deiner Ideen und setz sie einfach mal durch.
Ach, das ist ja cool.
Und, ja, das habe ich jetzt gemacht. Und das ganze Ding muss dann auch demnächst wirklich in den Druck gehen, damit es rechtzeitig fertig wird. Ja, yeah. Sehr nervös gerade.
Ja, das klingt auch sehr, sehr interessant, was du da angekündigt hast. Da reden wir auch gleich noch ausführlicher drüber. Sehr gerne. Aber lass uns mal ein Schrittchen zurückgehen und erzähl uns noch mal ein bisschen, wie du überhaupt so zum Zeichnen und Malen und zu Comics gekommen bist.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es so eine standardisierte Artist-Antwort, die viele Artists dieser Welt so geben. Ich zeichne eigentlich schon, seit ich einen Stift halten kann. Und es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Und ich weiß, als Kind habe ich auch schon Comics gemacht. Da waren die Stories noch wesentlich diffuser als heute. Ich weiß noch, mein erster Comic, da habe ich noch so A4-Blätter genommen und dann so gefaltet, damit das so ein Buch ergibt. Ah, ja. Und dann ging es irgendwie um so einen Superhelden, der irgendwie Schokolade für seine Freundin kaufen wollte. Und die hat dann ein Kind gekriegt. Aha. Und ja, das hat nicht viel Sinn ergeben, aber ich hatte immer so Ideen und habe dann einfach das gemacht, worauf ich auch wirklich Bock hatte. Und ja, und später, als ich dann erwachsener geworden bin, habe ich mehr über mein eigenes Leben gezeichnet, Erfahrungen, die ich gemacht habe, um so ein bisschen meine Gefühle zu validieren und dem Ganzen so eine Stimme zu geben. Und ja, ich lese auch super gerne Comics. Und ja, also über meine Karriere hinweg ist es einfach ein Thema gewesen, das immer wieder so auf mich zukam. Also ich hatte damals ein Praktikum und mein Art Director sozusagen, das ist der Tim Gehtke gewesen.
Oh.
Ja, also ich arbeite nicht mehr
für ihn. Shoutout zu Doppeltim.
Ja, absoluter Held, absolutes Vorbild auch. Der hatte mich dann so ein bisschen in die Comic-Szene von Berlin hineingeschleust, beziehungsweise hat mir damals auch die Comic Invasion empfohlen. Und als ich das so gesehen habe, die Leute, die alle was ausgestellt haben und was für coole Ideen manchmal auch in so kleinen Heften stecken, das hat mich so mitgerissen, keine Ahnung.
Ah.
Und ja.
Super, sehr schön. Was für Comics hast du denn da gelesen früher?
Ich war am Anfang ganz normaler Batman-Fan. Ich habe meiner Mama früher immer Cartoons geguckt und wir hatten auch dann zusammen Sailor Moon geschaut und so. Und dann habe ich auch früher Mangas gelesen. Und ja, dann ging es irgendwann in diese DC-Comic-Richtung, also irgendwie Teen Titans hatte ich früher mega gefeiert oder halt Batman so. Und ja, jetzt bin ich eher interessiert an unabhängigen KünstlerInnen, die halt so eigene Geschichten erzählen. Und ich bin auch ein großer Liebesgeschichten-Fan, also ist das, was mich dann am meisten interessiert.
Ah, verstehe.
Genau.
Hast du dann auch schon früh mit Fanart angefangen?
Ja, auch einige meiner ersten Werke waren damals für Cartoons. Auch Teen Titans tatsächlich. Ich war so ein Fan von deren, also in dem Cartoon hatten die ja so ein T als Haus, in dem sie gewohnt haben. Und dann habe ich mir das noch nachgemalt und dann irgendwie neben mein Bett gehängt und dann bin ich da eingeschlafen und hat so geträumt, cool, wie ich dann Teil davon bin. Ja, genau, und so hat das alles angefangen. Und dann habe ich andere Kleider für Sailor Moon gezeichnet und so. Und es hat immer voll viel Spaß gemacht. Und heute bin ich immer noch in der Fanart-Schiene. Ich habe dem in den Rücken gekehrt, so. Dachte, nein, jetzt mache ich nur noch eigenständige Bilder mit eigenen Charakteren, was ja auch super cool ist. Aber ich denke, Fanart ist so ein bisschen wie Fast Food fürs Gehirn. Also ich muss da nicht viel nachdenken, ich habe da nicht so krasse Ansprüche, dass es super tiefsinnig und großartig sein muss. Also ich gehe schon davon aus, dass es am Ende des Tages großartig wird, aber am Ende soll es mich einfach nur mal glücklich machen, weil mein Beruf fordert schon, dass ich den ganzen Tag gut zeichne und deswegen brauche ich abends halt Fast Food.
Was ist denn dein Beruf heute?
Ich bin tatsächlich UI-Designerin / Artist irgendwie. Damals bin ich nach Berlin gekommen, um Game Design zu studieren. Hab dann hier meinen Bachelor in Game Design auch gemacht. Und deswegen hatte ich damals auch mit Doppeltim gearbeitet, weil er ja auch in einem Game-Studio arbeitet. Und ja, ich bin jetzt in einem anderen Studio und mache da halt UI. Und es ist für mich die perfekte, ist das ein Wort, Verheiratung aus Game Design und Art, so, weil ich kann ein bisschen Probleme lösen, aber manchmal darf ich auch süße Icons malen von so kleinen Tieren oder was zu essen. Und das macht mich dann sehr, sehr glücklich tatsächlich.
Aha. Aber was für eine Schule warst du denn?
Ich war auf der Media Design Hochschule, das ist eine private Hochschule und die hatte ich damals über einen Bekannten aus dem Internet kennengelernt. Mhm. Also, weiß nicht, heute kann man das so liebevoll erzählen, aber damals war das ja noch so ein Ding mit, ja, vertrau keinem aus dem Internet, aber ich habe dann jemanden kennengelernt und wir haben dann sofort geklickt und dann habe ich ihn hier in Berlin besucht. Und dann hat er mir die Uni gezeigt und die Projekte, die sie machen. Und dann waren wir auf so einer Messe und ich habe die Leute aus der Branche kennengelernt und dachte so, ich war sofort verliebt, weil die Leute alle sehr herzlich sind. Das Du ist da auch total normal. Ich denke, das ist sehr ähnlich wie mit der Comic-Branche an sich. So alle kennen irgendwie alle, alle sind gut befreundet. Und ja, da wollte ich unbedingt Teil von sein.
Ja, cool.
Und ist es denn dann auch so weitergegangen, so schön, wie es angefangen hat? Oder also die Games-Branche ist ja durchaus teilweise auch ein bisschen schwierig, ne?
Definitiv. Ich hatte sehr viel Glück. Ich will das gar nicht so sagen. Ich hatte sehr viel Glück. Am Ende des Tages arbeitet man dann doch sehr hart für die Position, in der man ist. Mhm. Aber bisher bin ich immer an sehr gute Leute geraten und hatte dadurch auch immer sehr positive Arbeitserfahrungen in der Games-Branche. Und ich denke, damit kann man auch Teil davon sein, die weiterhin besser zu machen. Ja.
Ja, ich glaube, es ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied, in welchem Land man in der Games-Branche ist. Ne? Also in Games-Branche in den USA ist eine ganz andere Games-Branche als hier in Deutschland. Und selbst innerhalb von den europäischen Ländern ist das wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Und überall gibt es natürlich Probleme, aber sie sind halt unterschiedlich und auch oft unterschiedlich krass ausgeprägt. Und in Berlin und in manchen anderen Bundesländern auch, aber gerade auch hier in Berlin ist ja auch mit Games-Förderung relativ viel und es sind viele Indie-Studios, also dann hat man schon auch nochmal andere Möglichkeiten als woanders. Hast du denn, also du hast dann hier studiert und auch gleich hier deinen ersten Job da gefunden und was für Spiele hast du da so gemacht? Also kannst du da irgendwas von erzählen?
Genau, ich arbeite jetzt gerade halt für Albion Online, das ist Online-Sandbox-MMO-RPG und privat habe ich auch Games gemacht, also ich mache von allem immer so ein bisschen, halt Comics, Games, so kleine Projekte. Und dann hatte ich mit dem Kumpel, hatte ich ein 2D, mehr oder weniger Aufbau-Adventure gemacht, beziehungsweise zwei Games habe ich sogar mit ihm gemacht, die sagen niemandem was, aber unsere Titel waren halt Unboxing und Stay Hydrated. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man da auch, man baut das am Ende des Tages ja auch selber ein und wenn man das dann so sieht, wie es sich bewegt, das ist schon ein schönes Gefühl, da wird man schon echt stolz bei.
Auf jeden Fall und ich habe beide Titel schon mal gehört, also so unbekannt sind sie nicht.
Ach, was?
Aber ich verfolge auch die Indie-Game-Szene sehr stark. Das ist, vielleicht muss ich auch dazu sagen. Ja, aber das, dass Games und Comics miteinander ja auch sehr gut harmonieren, ist ja schon oft so, sogar mehr als man eigentlich denkt. Manchmal, oft denkt man ja eher, ja, das ist irgendwie mit Animationsfilmen sehr stark verbunden. Aber ich finde, mit Games ist es auch sehr stark verbunden. Weil ich meine, auch da muss man ja viel Storyboard-mäßig sich überlegen. Das narrative Element ist sehr stark. Und man muss auch da Stories schreiben und das ist trotzdem muss das ja auch irgendwie ineinander greifen mit der visuellen Ebene, weil du kannst halt bei Comics nicht einfach eine Ebene wegnehmen und es funktioniert noch genauso, sondern es muss, wenn, dann konzeptionell so sein. Also es gibt ja zum Beispiel stumme Comics, die ohne Text auskommen, aber die haben ja trotzdem noch eine Narration.
Ja.
Und bei Games ist es ja auch so, dass es zwar Games gibt, wo man zum Beispiel dann entweder Text-Adventure hat, wo gar keine Grafik ist und nur Dings, aber dann ist ja der Text quasi die Grafik und auch damit kann man arbeiten. Und umgekehrt gibt es ja auch viele Spiele, wo kein Text, keine, sondern nur irgendwie, wo die Figuren dann irgendwie durch dieses Environmental Storytelling zum Beispiel und so weiter, gibt es ja dann auch Storytelling. Ich glaube, da ist man gerade vielleicht auch als Artist sehr mit dann sehr viel überschnitten, weil man natürlich, wenn man gerade auch digital arbeitet, dann ist die Arbeit ja an sich relativ ähnlich. Es ist natürlich immer noch ein Unterschied und gerade wenn man dann bei Comics alles selber machen muss, ist es nochmal ein Riesenunterschied, aber es liegt gar nicht so weit voneinander entfernt, wie vielleicht manche Leute denken, oder?
Ich Würde dem so zustimmen, tatsächlich. Ich denke, bei beiden Medien geht es am Ende des Tages darum, welche Geschichte möchte man jetzt gerade erzählen. Und es sind dann halt andere Arten, wie man sie dann kommuniziert oder wie man sie dadurch erlebt.
Und hast du persönlich quasi so ein bisschen, konntest du es bei dir selber feststellen, so nach der Zeit, welche Arten von Geschichten für dich besser als Spiel funktionieren und welche du lieber in Comicform erzählen wirst?
Ich glaube, am Ende des Tages erzähle ich meine Geschichten lieber durch Comic, weil ich dort komplette Kontrolle darüber habe, wie ich sie erzählen kann. Ich finde, bei Game Development ist es halt oft so, ja, man muss dann halt das noch so ein bisschen programmen können und irgendwie oder wenigstens die Tools kennen, um das so wiederzugeben. Und manche Teile an Game Development machen mir halt nicht so viel Spaß. Und ich kann jetzt nicht sagen beim Comic, dass mir einiges daran nicht Spaß macht. Es gibt Dinge, die machen mir weniger Spaß, aber sie machen halt trotzdem noch Spaß. So, aber wenn ich jetzt in Unity irgendwie einen Bugs fixen muss, dann ist auch vorbei. So, mache ich den Computer aus und gehe was trinken oder so.
Ja. Genau. Ja, verstehe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Als Person, die nie gelernt hat, ordentlich zu coden und trotzdem gerne Spiele macht, ist Bugfixing und Code-Probleme immer das Allerschlimmste. Das stimmt auf jeden Fall.
Definitiv. Ja.
Aber wie arbeitest du denn? Arbeitest du dann wirklich komplett digital am Pad oder bei den Comics auch irgendwie machst du erstmal, weiß ich nicht, so die Scribbles oder so auch noch klassisch mit Bleistift oder wie machst du das?
Ich habe gesehen, du arbeitest ja auch sehr traditionell, richtig mit Pinsel und so, ne?
Ja, also ich hatte da so eine kleine Anekdote oder so. Früher stand in allen meinen Bios immer, dass ich das Gefühl habe, ich wäre so der Göffel unter den Zeichnern, also der Gabellöffel sozusagen, weil ich von allem immer so ein bisschen mache. Also bei Comic ist jetzt gerade, also bei dem, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist es halt so, dass ich mir als allererstes mal ein Whiteboard gekauft habe.
Oh, das ist schon mal gut.
Und dann erstmal alles schön auf mein Whiteboard gemacht habe, um es dann wegzuwischen, damit es komplett weg ist. Ja, ich bin sehr gemischt, was so Medien angeht. Es gibt Phasen, in denen ich gerne auf Papier zeichne, aber seit ich halt ein Pad habe und dann darauf zeichne, bin ich traditionell gar nicht mehr unterwegs. Also das ist so ein Stimmungsding.
Oh ja.
Tatsächlich mache ich das nicht vom Medium abhängig. Also das, was gerade in der Nähe meiner Hand liegt, das kommt halt als erstes dran, sozusagen.
Oh ja. Ich wollte aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass du ja wirklich eine ganz beeindruckende Bandbreite hast. Also du hast ja so wirklich von so cartoonigen Sachen bis hin zu sehr schick ausgerenderten, realistischen Porträts und so Kram. Also du machst ja wirklich, du bist ja sehr vielseitig, ne?
Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es ein bisschen witzig tatsächlich, weil viele auf der Arbeit kennen mich halt irgendwie dadurch, dass ich super viel über kleine Alpakas rede oder süße Vogelbabys mag. So. Und ich habe früher auch viele Vogelbabys gezeichnet und kleine Alpakas und so. Und das hat mich dann auch nicht ganz so glücklich gemacht. Ich habe es dann irgendwie gemacht, um diesen Algorithmus zu füttern tatsächlich.
Mhm.
Ganz, ganz fiese Sache eigentlich so. Aber ja, jetzt momentan finde ich viel Spaß am Painten. Ich habe durch die Arbeit halt super viel dadurch gelernt und wende jetzt halt folgende Regeln auch beim Zeichnen an. Und das erfüllt mich halt auch mit ganz viel Stolz, so am Ende das zu sehen und so zu denken, boah, das ist ja richtig haptisch geworden auf einmal. Also das könnte ich ja fast anfassen. Und ich denke, für jede Stimmung gibt es einen Zeichenstil. Und genauso wie mit der Musik. Also wie ich mich gerade fühle, das kommt am Ende bei raus.
Ja.
So.
Und was interessiert dich jetzt eigentlich so am Comics machen? Also ist das, geht es dir da ums Geschichten erzählen oder ist das auch einfach ein wichtiger kreativer Kanal neben der Arbeit?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch oft. Ich mache dieses Projekt, was ich jetzt gerade mache, weil ich das schon immer machen wollte. Und ich glaube, Anfang dieses Jahres gab es einfach mal so einen Moment, wo ich so in mich gegangen bin und dachte, habe ich denn jetzt bisher wirklich alles gemacht, was ich so machen wollte? Und wenn jetzt alles einfach vorbei wäre, das ist natürlich ein super dunkles Thema so, aber ich habe einfach darüber nachgedacht, wenn jetzt irgendwie alles vorbei wäre, wäre ich dann zufrieden damit. Und eigentlich schon irgendwie, aber da gibt es ja immer mehr, was man noch machen könnte und möchte und wollte und sollte. Und bei dem Comic ist es halt so, Da gab es vorher immer so viele Dinge, die mich gestoppt haben und immer so ein, ja, wenn das und das passiert ist, dann mache ich das. Oder wenn ich diesen einen Punkt erreicht habe, dann mache ich das. Aber ja, manchmal okay. tritt das einfach nicht ein und das ist einfach alles nicht wichtig. Deswegen habe ich dann irgendwann einfach angefangen und dann habe ich halt nachts um eins, nachdem ich irgendwie Besuch hatte, habe ich so gesehen, oh, bald läuft hier der, ich hab die Daten irgendwie verwechselt und habe nur gesehen, oh nein, Comic Invasion, ich wollte mich unbedingt noch anmelden, aber heute ist der letzte Tag, es ist jetzt 1 Uhr morgens, komm, ich mache das jetzt ganz schnell. Und dann, ja. Weil ich bin auch ein sehr stark impulsiver Mensch, also meine Impulskontrolle ist da okay. relativ niedrig.
Aber manchmal braucht es vielleicht auch genau so einen Moment, vielleicht braucht es auch manchmal so einen Impuls von außen, damit der innere Impuls dann auch wirklich losfeuern kann.
Ja, ne? Ja,
also wenn definitiv. Du sagst, du hast jahrelang irgendwie immer wieder so gehadert und gezaudert und dir hast irgendwie gesagt, wenn das passiert und wenn das passiert und vielleicht musst du einfach mal was anderes von außen kommen und sagen, nee.
Ja.
Jetzt geht's los und du bist bereit und du kannst das.
Ja, definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall gut formuliert.
Und ich meine, du machst ja noch mehr auch. Du machst ja auch, und das ist wahrscheinlich dann eher so vor allem Spaß und gibt dir wahrscheinlich auch viel zurück, ist Fanart. Weil wir hatten in der letzten Folge auch über Fanart gesprochen mit unserer letzten Gästin, die das auch sehr stark gemacht hat. Und das machst du auch.
Ja, tatsächlich. Wie schon gesagt, wieder. Ich habe letztes Jahr im Dezember wieder mit Fanart angefangen, weil ich könnte heute nicht mal mehr sagen, warum oder wie das dazu gekommen ist, aber ich hatte sehr lange nichts gemacht. Also ich war im Internet wie eingefroren. Die Leute haben sich auch schon gewundert, wo ich denn bleibe und manchmal habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann wieder verschwinde und nie wiederkomme. Aber ich habe eine sehr lange Zeit nichts gepostet, nicht mal was so Fanart angeht, weil ich irgendwie Angst vor diesen ganzen Algorithmen hatte. Und mir war das dann plötzlich wichtig, wie viele Zahlen ich mache und dass ich möglichst oft poste und dass die Leute das auch sehen und dass ich irgendwie gehört werde. Und alles, was ich mache, soll eine Bedeutung haben. Und das waren alles so Dinge, so unnötiger Druck, den ich mir da gemacht habe. Ja. Ich meine, zu so einem gewissen Grad ist es natürlich immer gut, irgendwas erreichen zu wollen, aber das hat mich, je mehr ich gemacht habe, hat mich das unglücklich gemacht. Und im Dezember dachte ich so, ach ja, mal wieder Fanart. Einfach nur für dich. Du musst es ja nicht posten. Mach es einfach mal nur für dich. So, weil am Ende des Tages bleibt man nur man selbst und am Ende des Tages ist man dann bei sich zu Hause und was macht mich denn jetzt gerade glücklich, wenn ich mich glücklich machen könnte? Und dann habe ich halt Fanart gemacht. Und es hat mich unglaublich glücklich gemacht, weil auf der einen Seite kann ich ein bisschen trainieren, was so meine Handfertigkeit angeht, wie ich Dinge render. Ich kann ein paar Sachen ausprobieren und niemand gibt mir dazu Feedback, obwohl ich Feedback total wertvoll finde. Es ist manchmal auch gut, keines zu bekommen. So. Und das dann einfach ins Internet rauszuposten, war dann so einfach der nächste Schritt, weil ich dann total stolz darauf war. Und die Leute haben das irgendwie total empfangen und fanden das irgendwie total gut. Und das war dann irgendwie zeitweise ein treibender Faktor, aber manchmal, ja, das ist wieder dieser Fastfood-Part, den ich meine, denn irgendwann hat sich das auch angefühlt wie Fastfood und ich wollte einfach immer mehr davon. Und dann war ich in der Fanart-Spirale.
Ja, genau, das hatte ich auch in der letzten Sendung schon kurz angesprochen. Das ist ja auch sowas, womit man durchaus einige Leute erreichen kann, ne? Weil es halt die Fandoms gibt, die sich dafür interessieren. Und irgendwann könnte ich mir vorstellen, wird es dann auch zu so einem Sucht ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber im Zusammenhang mit diesen Algorithmen und dieser ganzen Mechanik in sozialen Medien, dass man dann vielleicht irgendwann dazu übergeht, dann doch eben eher zu liefern, was die Leute sehen wollen, als das, was man selbst gerne macht, obwohl du ja selber gerade gesagt hast, dass das für dich eigentlich, und das hat Jennifer auch in der letzten Sendung genauso gesagt, dass es für sie auch so ein totales Komfort-Wohlfühl-Ding ist, Fanart zu machen, aber das kann sich ja dann vielleicht auch drehen, aber das ist jetzt bei dir nicht passiert.
Genau, ich hatte dann zum Glück irgendwie wirklich auch Leute kennengelernt und das hatte ich auch ewig nicht mehr, die einfach so dasselbe Zeug mögen, die aber unabhängig von meinen FreundInnen hier in Berlin sind, unabhängig von meinem Leben und meiner Arbeit, die kennen mich als Menschen nicht, aber wir haben diese eine Sache, die wir gerne mögen und dann tauschen wir so kleine Ideen aus und dann lodert dieses Feuer zwischen uns Menschen so und dann will man einfach die Ideen zeichnen, weil dieses Gespräch gerade so inspirierend war. Und vieles von dem, was ich zeichne, poste ich tatsächlich gar nicht, weil das ist einfach nicht gemacht für andere Leute Augen. Also nicht, weil es irgendwie anstößig ist, sondern weil diese Idee einfach für ein paar Freunde und mich ist. Ja, ich denke schon, dass man gerade so als junger Artist, und darunter habe ich früher total gelitten irgendwie, dass man da auf sich achtet und das halt nicht für diese Algorithmen macht, sondern halt für einen selbst und für die Menschen, für diese drei Freundinnen, die man dann hat, mit denen man diese kleinen Ideen austauscht. Einfach am Ende des Tages muss es einfach Spaß machen, weil wir machen tagsüber schon Dinge, die nicht ganz so viel Spaß machen oder immer unter irgendwelchen Prämissen sind, und dieses kleine Stück Schokolade sollte man sich dann schon zukommen lassen. So. Und sich nicht von Algorithmen kaputt machen. Obwohl ich auch den Druck verstehe. Einige wollen sich dann natürlich ein Leben aufbauen und von den Illustrationen oder Fanarts leben. Aber ja, da kann ich dann nicht mitreden, weil das ist momentan noch kein Ziel für mich.
Okay, gut. Dann reden wir doch aber mal über dein Comic-Projekt.
Gerne.
Du beschreibst es als ein Comic, ein Sci-Fi-Comic, ein Science-Fiction-Comic über musikalische Doppelgänger, Liebe und Schmerz. Das klingt ja sehr interessant.
Das klingt auf jeden Fall nach etwas, das ich um 1 Uhr morgens geschrieben habe.
Das ist die Uhrzeit für alles anscheinend, was am besten ist. Also für dich ist 1 Uhr morgens die goldene Stunde.
Also normalerweise schlafe ich um 1 Uhr morgens. Deswegen ist sie auf jeden Fall unglaublich
großer Fehler, golden. Großer Fehler.
Ja, ich merke, ganz viele Ideen gehen dadurch verloren. Ja, das ist auf jeden Fall noch relativ richtig. Also mein Comicprojekt nennt sich In a Beat. Es geht nach wie vor um Musik. Es geht um einen jungen Musiker, der irgendwie total unzufrieden mit seinem eigenen Leben momentan ist und dann versucht, aus diesem Kreis auszubrechen und aus den Fängen seiner Familie sozusagen. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde zur Comic Invasion, ist sozusagen das nullte Kapitel. Weil als ich mich dann beworben habe, dachte ich so, was möchte ich denn eigentlich erzählen? Weil am Ende des Tages möchte ich auf jeden Fall eine Liebesgeschichte erzählen. Und die wird wahrscheinlich auch so ein bisschen toxisch und dysfunktional. Ich möchte auf jeden Fall auf dieses Thema Schmerz eingehen, weil, also ich würde von mir sagen, dass ich schon gerne gesunde Beziehungen bevorzuge, aber in der Fiktion tut man keinem weh. Deswegen finde ich es so schön, das dann in der Kunst sozusagen auszudrücken. Klingt wahrscheinlich total verrückt gerade, aber...
Nee, gar nicht. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
Tatsächlich fing es alles an mit Fanart.
Aha.
Ich mache ja momentan Fanarts und dann geht es so ein bisschen um diese Dynamik aus dem Doppelgänger und einem der Hauptbösewichte aus Borderlands. Und ich fand das immer so cool, irgendwie, dass auch mit diesen Ideen, die dann rumgeworfen wurden in meiner Freundesgruppe, dass die Dynamik zwischen denen irgendwie total interessant und gut war und ich einige Elemente davon gerne einfach nehmen wollte und eine andere Geschichte erzählen wollte. Und in so Fandom-Sprech gibt es ja den Begriff des Alternative Universe, wo ich dann sozusagen eine Alternative Universe-Idee hatte, wo einer der Doppelgänger sozusagen ein Musiker ist und sozusagen ein bisschen darunter leidet, dass er nur ein Doppelgänger ist, aber eigentlich gerne sich selbst darstellen wollte. So. Und das geht halt nicht, weil er eigentlich unter Vertrag steht. So. Und genau, dann dachte ich aber, ja komm, mach doch einfach mal einen Comic da draus. Und der Comic wäre auch fast erst nur so ein Fan-Comic gewesen. Aber durch die ganze Comic-Invasion-Anmeldung und so dachte ich so, ja, aber wir können ja noch viel freier sein, wenn wir jetzt einfach einen Comic darüber machen, über einen Charakter, der halt unbeschrieben ist, der halt neu ist. Und so habe ich dann eigene Charaktere entwickelt und bin auf diesem selben Konstrukt geblieben, habe mir dann Gedanken dazu gemacht und die aufgeschrieben, dann so ein bisschen in die Runde gehört, ob die Leute das auch gut fänden. Komischerweise fänden sie es gut und wollten das dann auch unterstützen. Und ich dachte so, ja, komm, mach's jetzt einfach mal. Und ich dachte, ja, okay, was könnte ich denn jetzt machen, um es dann auszudrucken und mit auf die Comic Invasion zu nehmen? Und ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Commitment, dass ich, wenn ich das jetzt mache, muss ich mich irgendwie darauf fokussieren, okay, der muss jetzt so und so aussehen, die Charaktere müssen dann schon stehen, die Namen müssen feststehen und wie sie im Gesicht aussehen und wie sie als Charaktere sind. Mhm. Und das war mir echt schon ein bisschen zu gruselig. Also dachte ich, okay, Kapitel 0, fangen wir an, bevor er zum Doppelgänger wird. Damit okay. ich dann dieses ganze Drama des Designprozesses noch nicht hundertprozentig habe, aber mich schon mal darauf trainieren kann, wie das ist, so ein Comic komplett zu zeichnen. Also mit mehreren Seiten. Und es muss dann alles zusammenhängen und auch die Story muss dann zusammenhängen. Und so hatte ich mich dann dafür entschieden, Kapitel 0 zu machen, wo es dann darum geht, dass er versucht, aus einer sehr narzisstischen Familie zu entbrechen, die ihm zwar die Möglichkeit gegeben hat, die Musik zu machen, durch Förderung, durch Geld sozusagen, aber das hat alles immer einen Preis und er versucht, dem sozusagen zu entkommen.
Ah ja.
Genau. Mhm. Und es endet dann damit, dass er auf den oder auf beide Love Interests sozusagen trifft. Also es wird so ein bisschen so ein Liebesdreieck am Ende. Und ich will schon mal so ein bisschen die Charaktere zeigen, aber noch nicht so ganz, weil ich halt mittendrin stecke. Also ich dachte immer, wenn ich einen Comic mache, muss ich total wissen, worum es geht. Und ich muss einen totalen Plan haben. Mhm. Und das muss alles von vorne bis hinten stehen. Aber ich glaube, dass, was ich jetzt so für mich herausgefunden habe, egal wer man ist und was man macht und wo man arbeitet, am Ende des Tages weiß keiner so wirklich, was er oder sie gerade macht. Und es ist ganz viel Fake it till you make it. Und der Comic ist tatsächlich auch so ein bisschen so. Das heißt aber nicht, dass da nicht unglaublich viel Liebe drin steckt. Also ich habe meine ganze Seele und meinen Arm da reingesteckt. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Carpal-Tunnel-Syndrom von der ganzen Arbeit. Mhm. Aber es wird jetzt noch fertig. Also ich bin committed.
Cool.
Ja, aber das ist wirklich immer so ein bisschen, wenn man dann eh schon im Stress ist, dann verletzt man sich noch irgendwie an der Hand oder dann geht am Ende geht irgendwie die Technik kaputt, der Laptop will nicht mehr oder.
Ja.
Also das sind so die klassischen Katastrophenszenarios, die leider immer wieder passieren.
Ja.
Und man kann da wahrscheinlich auch gar nicht viel machen dagegen, sondern einfach versuchen, irgendwie durchzupowern und sich davon nicht kleinkriegen zu lassen.
Ja.
Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Vorgeschichte und wie es dann weitergeht, sehen wir dann erstmal als Webcomic oder bleibt das dann, oder wie willst du es dann weiterführen?
Genau, mein Plan ist es momentan, einen Online-Webcomic dadurch zu machen. Ich werde, und dadurch, dass ich nicht mehr so auf Algorithmen und Follower-Generierung achte, immer dann geupdatet, wenn ich Lust dazu habe. Also es gibt dann ja welche, die ziehen das knallhart durch, dass sie jede Woche irgendwie ein paar Seiten rausposten, wo ich absolute Ehrfurcht habe und ich finde das total krass und cool. Aber durch die Natur meines Alltags werde ich dann nach und nach immer wieder neue Seiten machen. Aber letzten Sonntag hatte ich dann schon eine Idee, wie es dann weitergehen wird. Also nachdem der Kapitel 0 sozusagen abgeschlossen ist, werde ich dann so ein bisschen mehr Intro in diese Charaktere geben und so ein bisschen die Welt erklären, weil ich momentan sehr viel Zeit auch schon wieder da reinstecke, diese Welt zu formen und die Leute dann auch da reinzusetzen und es ein bisschen glaubhafter zu machen.
Ja.
Genau. Ich denke, der Sci-Fi-Part daran, ich denke, das ist das, was so ein bisschen noch ein Fragezeichen aufwirft.
Ja, genau. Was ist denn der Sci-Fi-Part daran?
Der Sci-Fi-Part daran ist halt, ich wollte eine etwas futuristischere Welt machen. Ich finde, bei manchen Sci-Fi-Comics ist es halt so ein bisschen, da geht es oft so um diesen ganzen Waffenkrieg und so unglaublich dunkle Themen. Ich meine, ja, so toxische Liebe ist auch ein sehr dunkles Thema letztendlich, aber ich war so ein bisschen gelangweilt davon und ich will einfach mal eine existierende futuristische Welt machen, die aber in ihrer Natur nicht unbedingt die Story formt, sondern es ist einfach nur da, um ein paar Dinge zu erklären, die so in unserer Welt vielleicht gar nicht so möglich sind. Wie zum Beispiel einen Doppelgänger zu haben.
Ja. Genau. Ja. Ich finde es halt auch, dass es mit dem Science-Fiction-Genre oft immer sehr schnell auch futuristische Waffen und alles, was damit zusammenhängt, irgendwie gemacht wird, aber andere Bereiche des Lebens dann oft ausgeblendet werden oder einfach nur so als Gadget nebenbei. Aber dass man da auch viele Geschichten mit erzählen kann, finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass du da ein bisschen mehr in diese Richtung gehst. Und ich meine, Musik ist was, dass, wenn man sich das mal vorstellt, Musik ist ja etwas, was auf dem Level, wie es wir Menschen machen, kein anderer Organismus überhaupt macht. Also in der Natur gibt es das einfach nicht. Die Musik, die in der Natur entsteht, ist in der Regel immer mit einem Zweck verbunden. Mhm. Meistens sind es irgendwelche Paarungsdinge.
Ja, stimmt.
Aber die wenigsten Tiere machen Musik aus Spaß. Und deswegen ist halt Musik schon was, was uns Menschen halt auch so einzigartig macht, finde ich. Mhm. Und deswegen finde ich es auch immer interessant, wie verschiedene Kunstmedien damit umgehen und wie man sich vor allem die Zukunft von Musik so vorstellt. Mhm. Weil klar kann man das sehr technisch gesehen so ein bisschen auch machen, weil wir ja jetzt mit Streaming und so weiter, das sind dann immer diese technischen Herangehensweisen, aber was für eine Art von Musik, was bedeutet Musik für uns in 1000 Jahren? Mhm. Hören wir dann überhaupt noch Musik oder wie funktioniert Musik? Solche Sachen finde ich dann einfach viel interessanter als, ah ja, der hat jetzt diese super Laserwaffe und der hat ein Lichtschwert und Plasma und bla und blub und Gamma-Kanon. Deswegen finde ich das als thematische Schablone, auf der man dann so eine persönlichere Geschichte zwischen Figuren erzählt, halt auch super interessant.
Ja, definitiv. Ja, ich hatte mich damals auch für Musik so ein bisschen entschieden, weil ich selbst liebe Musik. Also ich bin wahrscheinlich auch in meiner Freundesgruppe die Person mit dem absurdesten Minuten-Count für Spotify im Jahr. Aber ich selbst kann keine Musik machen. Also ich hätte es als Kind vielleicht ein bisschen mehr lernen sollen. Also mein Bruder ist der Musiker von uns. Ich bin dann eher die Zeichnerin geworden.
Ja, aber dieses, ich kann ja keine Musik machen, das ist ja so, wie wenn Leute sagen, ich kann ja nicht zeichnen.
Ah, stimmt.
Das ist ja eigentlich nur Faulheit, ne?
Das ist absolut wahr.
Ja, was heißt Faulheit? Es ist schon auch ein Zeitding. Also wenn du hauptberuflich schon irgendwie 40 Stunden arbeitest und dann nebenher noch ein kreatives Ding machst wie Zeichnen.
Es ist eine Ausrede, sagen wir so. Es ist eine Ausrede.
Naja, ich sag mal, es stimmt halt nicht, dass man kann immer sowas anfangen, aber man muss halt auch wirklich dann die Zeit dafür haben und das aufbringen und es wirklich wollen. Es ist halt die Begründung, die am naheliegsten ist, aber manchmal geht's halt einfach. Man kann nicht gut in allem sein, was man gerne macht.
Nee, ich habe ja auch nicht von gut sein gesprochen, aber es einfach zu tun, ist überhaupt kein Problem.
Ja klar, das stimmt.
Absolut wahr. Ich sage auch niemals Nein zu so einem guten Abend in der Karaoke-Bar. Ich singe auch gerne schief. So, das ist in der Natur. Also meine Mama ist von den Philippinen und da hat jeder auch so eine Karaoke-Maschine. Ist auch ganz egal, wie weit man in der Walachei wohnt. Es wird immer irgendwo schief gesungen. Das ist auf jeden Fall auch in meinem Blut. Aber definitiv, mir fehlt die Bereitschaft, jetzt nochmal Gitarre zu lernen. Und als Kind hatte ich zwar eine Gitarre, aber ich habe nicht mir die Zeit genommen, mir das Buch wirklich mal durchzulesen und dann zu spielen. Ich habe dann lieber einen Comic gemalt.
Es brauchte halt auch wirklich Zeit. Ja. Auch super cool. So, wenn das nicht so gewesen wäre, könnten wir jetzt deinen bald erscheinenden Comic nicht lesen. Und ich sag mal so, Musik hören ist ja auch schon reicht ja auch völlig. Gibt es einen Go-To-Karaoke-Song, den du immer singst, der so dein Backdrop ist?
Oh, gute Frage, wirklich gute Frage. Da müsste ich jetzt mal ganz schnell Spotify öffnen und nachgucken. Ich habe eine Karaoke-Liste.
Anscheinend gibt es den nicht, sonst wüsstest du ihn nämlich
ja,
sofort.
Ja, das stimmt.
Aber, oder anders gefragt, gibt es für dich eine bestimmte Art von Musik, bei der du am besten zeichnen kannst? Oder hängt das da eher davon ab, in welcher Stimmung du selber gerade bist?
Oh ja, das ist auch eine Stimmungsfrage. Ich höre tatsächlich alles Mögliche und das ist eine ziemlich standardisierte Antwort, fällt mir gerade auf. Ich kann dir sagen, was ich nicht höre und das ist dann so Power Metal oder Techno. Das sind zwei Musikrichtungen, die holen mich jetzt noch nicht ab, aber ich bin eher so ein Indie-Fan. Ich höre auch gerne Alternative Rock. Also, ja. Ich habe auch eine Playlist gemacht für den Comic. Der nennt sich auch In a Beat.
Ah.
Also die Liste.
Ist die öffentlich?
Ja, ist sie tatsächlich. Und ich werde auch einen kleinen QR-Code in den Comic rein machen. Dann kann man das
super
eben anhören.
Sehr gut.
Mega cool.
Ja, ich weiß, in einem anderen Podcast hattet ihr da schon drüber gesprochen. Ich glaube, mit der Julia, dass einige das in ihren Comics schon machen.
Ja, genau. Das finde ich auch sehr gut auf jeden Fall, immer Musik mit Comics zu verlinken irgendwie.
Ja, ich denke auch. Also am Ende des Tages haben mich viele dieser Songs auch dazu inspiriert. Ich finde es halt total schön, wie manche Menschen es schaffen, durch ihre Texte und die Musik, die sie machen, Gefühle perfekt auszudrücken, weil darum geht es zwar auch in Comics, aber ich finde, bei Musik, da fühlt man das manchmal. Ich habe irgendwann mal so eine Quote gelesen, dass manchmal mag man Musik, weil man sich damit identifizieren kann und manchmal mag man sie einfach auch nur, weil sie gut klingt. Mhm. Und ich finde, wenn man beides miteinander vereint, das ist schon eine ziemliche Kunst und das bewundere ich auch ganz doll.
Auf jeden Fall.
Gut, wenn du nicht noch was hast, auf das du auf jeden Fall hinweisen möchtest oder wenn Lara nicht noch eine Frage hat, dann würde ich jetzt meine letzte Frage anbringen, nämlich wo kommt denn dein Künstlername Polygula eigentlich her?
Ach ja, das ist eine gute Geschichte, nein, das ist keine gute Geschichte, es ist auf jeden Fall eine gute Frage. auf die eine ganz unspektakuläre Geschichte eigentlich folgt. Dieser Name hat keine Bedeutung. Ich finde, der klingt einfach nur cool. nee, ich hatte...
Aber wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja, ich bin 2014 bin ich nach Berlin gezogen. Und ich weiß nicht, ich war irgendwie super traurig. Erst wollte ich irgendwie gar nicht herkommen, aber ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen gefreut. Und ich weiß noch, ich war bei Ikea mit meinen Eltern und dann saß ich so, mein Stiefvater hat diesen alten Bulli und ich saß dann irgendwie da hinten drin, war so am Trübsalblasen, habe so über dies und das nachgedacht, habe dann so meine neuen Möbel angeguckt. Das ist alles nicht relevant für den Namen gerade, merke ich.
Macht nichts.
Ich saß im Auto. habe über die Doku nachgedacht, die ich am Tag zuvor gesehen hatte, über Caligula, den römischen Kaiser. Früher war ich noch so ein Doku-Nerd und habe mir sowas immer gerne auf Arte angeguckt. Mhm. Und ich dachte nur, ach, dieser Name klingt schon echt cool. Oh Mann, ja, nächste Woche fange ich endlich an zu studieren und das wird Game Design und ich freue mich schon voll 3D zu lernen und so. Und da mache ich irgendwas mit Polygonen. Ich brauche noch einen neuen Twitter-Namen irgendwie, um dann zu zeigen, was ich so in der Uni mache. Ja, Polygula. Okay. Und dann war es halt irgendwie geboren und das ist jetzt der Name. Und dann hatte ich halt jeden Account so genannt und mittlerweile fahre ich einfach damit. Hm.
Verstehe.
Ja, interessante Kombination.
Ja, aber ich möchte mich eigentlich nicht mit so einem römischen Kaiser vergleichen. Also damit habe ich jetzt wirklich nichts am Hut.
Ja, der war auch nicht so der Allerfreundlichste.
Nee, der hatte auch...
Wie so überliefert ist zumindest.
Der hatte ja auch eine ganz schreckliche Kindheit. Also das ist ja...
Ach so.
Wirklich... Uff.
Ja, ja.
Okay, ja gut. Guter Name.
Auf jeden Fall. Ja. Den vergisst man nicht so schnell.
Ach,
ich hab doch noch eine Frage.
Ja,
ich habe doch noch eine Frage.
Na gut.
Wer ist deine Favorite Sailor-Kriegerin?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich muss sagen, meine Lieblings-Sailor-Kriegerin ist Sailor Pluto. Ich hatte früher so ein Life-Size-Poster von ihr. Mein Papa hat mir mal, es gab früher diese Sailor Moon-Zeitschriften, wo dann immer das neueste Kapitel aus dem Manga dann abgedruckt ist. Ich habe die auch noch hier. Das sind meine absoluten Schätze. Und dann gab es so ein Life-Size-Sailor Pluto-Poster und sie hat ja auch dann schwarze Haare und ich fand es immer total cool, dass sie mal nicht blond war. Also es gab auch in der normalen Gruppe gab es ja hier Sailor Mars, die hatte auch schwarze Haare, aber sie hat halt diesen langen Stab und den grünen Dress und ich dachte so, die fand ich schon früher immer cool, die wollte ich dann immer sein und stand so neben dem Poster und dachte so, ja, das war einfach.
Ja, ja.
Ja.
Sehr cool.
Und deine?
Okay. Es wechselt bei mir, aber ich glaube... Ja, weil ich finde halt, die stehen halt alle für unterschiedliche Sachen so. Mm. Ich glaube, die einzige, für die ich nie so richtig gebrannt habe, war tatsächlich Sailor Moon herself.
Oh.
Weil ich ihren Charakter irgendwie nicht so cool fand.
Oh,
wenn sie keine Sailor-Kriegerin war. die gute Chibi Usagi. Weil sie halt immer so, weiß ich nicht, so verfressen und so. Das war mir immer so ein bisschen zu viel drüber.
Oh.
Sowas wie Uranus und so. Mhm. Ich glaube, Uranus ist so eine der. Uranus und Venus, so die zwei.
Mhm. Absolut fair. Die sind ja auch süß.
Ich fand die alle cool und finde sie heute noch cool.
Okay.
Definitiv.
Gut, mein Lieblings-Muppet erzähle ich euch dann in der nächsten Folge.
Super.
Oh Mann. Bei den Muppets ist es schwieriger, da gibt es noch viel mehr.
Ja, definitiv. Die haben auch unterschiedliche Farben.
Ja, und das ist ja ein Franchise-Unternehmen. Die Sesamstraße sind ja auch Muppets und weiß nicht alles, was nicht alles Muppets sind.
Oh, ja.
Ja.
Na
dann
gut.
Ist definitiv Grobi. Entschuldigung, ich will hier nicht den Raum wegnehmen.
Gute Wahl.
Gut, dann bedanken wir uns bei dir. Das hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier zu Gast habt.
Ja, danke. Und ihr findet sie auf der Comic-Invasion. geht vorbei, holt euch das Prequel Ausgabe 0 von dem Comic.
Ja.
Und vielleicht noch irgendwie noch mehr, was es noch so gibt. Vielleicht eine Postkarte oder genau. Ein Sticker oder ein Print oder was.
Ich habe ein paar Sticker dabei.
Ja, sehr gut. Und folgt Mel als Polygula auf allen Kanälen, die es so gibt. Mhm. Twitter, Instagram, was weiß ich. Gibt's bestimmt alles.
Definitiv. Nur nicht auf TikTok, denn Polygula auf TikTok macht irgendwie Kochvideos, da finde ich mich nicht drunter. Das finde ich nicht. Da war jemand schneller als ich.
Frechheit.
Okay. Wirklich.
Okay, bis zur Comic Invasion.
Ja, ich freue mich schon.
Das war's mit unserer Sendung für diese Woche. Kommt zu den Veranstaltungen der Satellitenwoche, das Programm auf comicinvasion.de. Und dann steht nächste Woche das Hauptfestival vor der Tür am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation. Eine Folge gibt's noch vor dem Festival, da erzählen wir euch, was es alles so im Programm gibt. Aber für diese Woche ist jetzt erstmal Schluss hier und jetzt raus zu den Events der Satellitenwoche. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Comic Invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands. For everyone and for free, the fun will never end. It's invasion time.